Erstmal freue ich mich, dass ich hier bin. Schwer zu kriegen, der Professor Michalski. Sie sind unglaublich beweglich.
Ja, das stimmt, Herr Winter. Ich freue mich auch, dass wir es heute endlich geschafft haben, nachdem wir so lange darüber diskutiert haben, unser Herzensanliegen, nämlich bessere Informationen hinzubekommen. Also vielen Dank für
Ja,
die
und ich habe mich
Möglichkeit.
heute
Freue
Morgen
mich.
über dieses wunderbare Büro gefreut, vor allem über den Teppich, weil das sollten wir vielleicht dazu sagen, wir sitzen hier in Ihrem Büro, wir sitzen nicht in einem Tonstudio und so ein Teppich ist unglaublich gut für Tonaufnahmen. Wir gucken rüber auf den Haupteingang des Zoos. Ich nehme an, davon sehen Sie relativ wenig in Ihrer Arbeitszeit, aber trotzdem schönes Büro. Danke, dass wir hier sein dürfen. Es könnte sein, dass es klingelt, dass es klopft, so ist es bei Chirurgen. Werden wir nicht schneiden. Wir sind hier in Ihrem Büro und es ist gut so, dass wir das so machen.
Ja, da freue ich mich auch. Und mein Vorbild für das Büro ist tatsächlich die TV-Serie, eine der frühen Mad Men. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen.
Ja, die
Und
kenne
der
ich,
Chef der
natürlich. Ja.
Werbeagentur ist ja nur ohne Schuhe in seinem Teppichbüro rumgelaufen. Und das finde ich auch wunderbar, wenn ich nach dem OP aus meinen OP-Schuhen raus darf und dann mal in den Strümpfen oder gar barfuß auf meinem Teppich mich hier bewegen kann. Und ich glaube, jeder hat ja da so seine Ticks. Das ist einer von meinen und das ist irgendwie was Besonderes.
Solange
Deswegen ist
es
hier der
keinen
Teppich.
Karton gibt, keine Box, wo Sie rein müssen, alles in Ordnung.
Nein. Ja.
Wir sollten uns vielleicht mal vorstellen. Also Sie ist gar kein Problem. Ich heiße Markus Winter. Ich mache das Interview hier. Wir machen die Kanäle. Wir machen die EPZ-Webseite, das Europäische Pankreaszentrum. Wir helfen der Klinik ein bisschen dabei, sich darzustellen. Sie sind jetzt ein bisschen länger als ein Jahr hier im Amt. Sie sind angekommen, weil Sie sind ja ohnehin aus Heidelberg. Dieses eine Jahr war sicherlich sehr anspruchsvoll für Sie, weil es ist ja nicht nur die Klinik, es ist auch das Europäische Pankreaszentrum, es ist die Transplantation. Seit kurzem sind Sie auch Vorsitzender der Heidelberger Stiftung Chirurgie. Das ist schon ein Haufen Holz für ein Jahr.
Ja, das ist richtig. In unseren Gesprächen kam ja auch wieder immer raus, es ist so ein bisschen wie auf einen fahrenden Zug aufspringen. Mein Vorgänger hat mir die Klinik ja in einen wahnsinnig guten Zustand übergeben und sicherlich schwer gewesen, mit all den Dingen, die in ihrer Parallelität hier ablaufen, Schritt zu halten. Das Ganze dann noch irgendwie mit der Familie zu synchronisieren, ist mindestens mal eine Herausforderung, meistens eine zum Scheitern verurteilte Herausforderung. Aber schlussendlich habe ich ja hier ein extrem gutes Team an Ärztinnen und Ärzten, die sich und an Chirurginnen und Chirurgen, die sich tagtäglich um die Patienten kümmern. Und ganz stabilitätsvermittelnd ist an dieser Klinik das, was hier schon seit ja wahrscheinlich ungefähr 100 Jahren der Fall ist, nämlich dass wir ein Klinikum haben, das sehr stark im positiven Sinne dominiert wird von den Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege, die ja am meisten Zeit mit den Patientinnen und Patienten verbringen. Und das ist etwas, was ich als wichtigste Starthilfe eingeschätzt habe oder auch einschätze, nämlich dass unsere Pflegedienstleitung, Frau Trierweiler-Hauke und alle anderen Kolleginnen und Kollegen in der Pflege mich maximal unterstützt haben in diesem ersten Jahr und damit viele Projekte überhaupt erst ermöglicht haben. Und das ist etwas, was das Klinikum in Heidelberg, das Universitätsklinikum in Heidelberg extrem unterscheidet von anderen Standorten in Deutschland und in der Welt. Und das ist, glaube ich, unsere wahre Stärke, dass die Menschen, die nah an den anderen Menschen dran sind, dass die auch etwas zu sagen haben, etwas sagen dürfen und am Ende auch etwas mitentscheiden. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Ja, es ist auch kein Zufall, dass wir mit Pankreas anfangen. Wir haben hier eine ganze Liste von Themen. Übrigens zum Thema Raw Uncut. Das, was da so brummt, ist die Reinigungsmaschine auf dem Flur. Wir sind in der Klinik. Das ist jetzt einfach so. Wir lassen es einfach laufen. Ja, Thema Bauchspeicheldrüsenkrebs, Pankreaskarzinom. Am 21. November diesen Jahres ist wieder, wie jedes Jahr, der Weltpankreaskrebstag. Den haben wir letztes Jahr schon gemacht, relativ erfolgreich, war gut besucht. Wir haben dank einer großzügigen Unterstützung es geschafft, die Gebäude lila, Pancreatic Purple anzuleuchten. Nicht nur das Klinikgebäude, was sehr schön aussah, sondern auch andere Gebäude. Jetzt ist es sicherlich kein Zufall, dass wir mit Pankreas anfangen. Das Thema Pankreas liegt Ihnen sehr am Herzen. Können Sie uns dazu was Genaueres sagen?
Ja, das ist, weil ich ja als Heidelberger auch geprägt bin von dieser Klinik hier, fast schon eine Selbstverständlichkeit. Mein Vorgänger Markus Büchler hatte diese Krankheit hier ja bahnbrechend oder die Behandlung dieser Krankheit hier bahnbrechend verändert in den letzten 20 Jahren. Und mir ist es natürlich ein Anliegen, dieses auch weiterzuführen und in die Zukunft zu tragen. Und die Voraussetzungen dafür sind sicherlich ideal, weil wir die Strukturen haben, um das auch zu tun und tagtäglich den Patientinnen und Patienten, die unter einer solch bösartigen Erkrankung leiden, auch substanziell helfen zu können. Am Anfang meiner Karriere waren die Aussichten sehr düster, was die Behandlung des Pankreaskarzinoms angeht. Es war ein breiter Nihilismus, sowohl für Diagnostik als auch für Therapie gesetzt. Das hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert und deswegen habe ich große Hoffnung, dass wir die Behandlung weiter deutlich verbessern können und dass es uns gelingt, so wie es für andere Krebsarten auch schon gelungen ist, diese Krankheit in eine chronischere Krankheit oder in eine chronische Krankheit mit einer guten Lebensperspektive auch in der Breite zu verändern. Und dafür haben wir hier in Heidelberg die idealen Voraussetzungen und können auf einer enormen Lebensleistung aufbauen, die wir eben weiter ausbauen können in Kooperation mit den hier am Standort tätigen Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel dem Deutschen Krebsforschungszentrum, dem Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen und anderen. Und ich glaube, dass diese Möglichkeiten nirgendwo so groß sind wie hier und dass wir auch eine Verpflichtung haben, aus der Tradition heraus die Behandlung in die Zukunft zu führen.
Das ist das, was mir also auffällt, weil das darf ich vielleicht sagen. Ich arbeite jetzt ja seit über 30 Jahren fürs Universitätsklinikum Heidelberg und diese neue Chirurgie ist schon beeindruckend. Wir haben uns gestern im OP getroffen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zum alten Gebäude. Das wird Ihnen sicherlich auch zugutekommen. Aber es ist ja nicht nur das Gebäude und die Technik, sondern wie Sie sagen, das Zusammenkommen von ganz vielen Fachdisziplinen, die Vernetzung hier auf dem Heidelberger Campus, das ist auch schon ein Klima hier, das hat man nicht überall. Das sollte doch eigentlich auch zum Vorteil gereichen.
Das ist absolut richtig. Wir sind ein sehr internationales Klinikum und eine sehr internationale Klinik. Das ist, glaube ich, eine der Grundvoraussetzungen, wenn man weltweit sichtbar sein möchte. Dann muss man auch nach innen weltweit sichtbar sein und verschiedene Kulturen und Meinungen respektieren und zusammenbringen. Das ist, oder das glaube ich, gelingt uns sehr gut. Wir haben, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, diese sehr enge Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Berufsgruppen, insbesondere der Pflege. Das Ganze natürlich in dieser besonderen neuen Struktur mit kurzen Laufwegen, viel Kommunikationsmöglichkeiten in der täglichen Zusammenarbeit. Und das macht den Standort Heidelberg aus. Es ist auch die Stadt Heidelberg, die in ihrer besonderen oder mit ihrem besonderen Flair dieses ermöglicht, nämlich eine Stadt zu sein, die zwar traditionell die Akademie oder die akademische Fahne hochhält, aber immer mit der größtmöglichen Innovation und dem größtmöglichen Blick in die Zukunft gearbeitet hat. Das ist hier in der DNA verortet, an dem Standort und in der Stadt und auch in der Stadtgesellschaft. Und ich glaube, das ist einer der großen Vorteile, die wir hier haben, dass auch viele junge Menschen hierher kommen und sich sehr schnell mit diesem Spirit identifizieren, mit dem Heidelberger Spirit sich identifizieren und damit enorm dazu beitragen, dass wir auch weiterhin sehr erfolgreich sein können und in der Zukunft natürlich auch noch erfolgreicher werden wollen und werden können.
Nun ist es ja so, warum machen wir das hier eigentlich? Warum sitzen wir hier bei Ihnen im Büro? Ich stehle Ihnen Ihre wertvolle Zeit und wir machen einen Podcast. Haben Sie nichts Besseres zu tun? Nun, ich würde es mal so sagen, was aufgrund unserer Gespräche war es ja schließlich so, wenn ich jemanden frage, heißt es immer so schön hier, frag Schmidt und frag nicht Schmidtchen. Und was Pankreas angeht, sind Sie sicherlich ein Schmidt. Die Kompetenz hier in der Klinik ist nicht nur in Heidelberg, sondern national und international erkennbar. Das heißt, wenn wir was zu sagen haben, dann hat es Hand und Fuß und wir möchten, das weitergeben. Und das ist gerade bei Chirurgen ziemlich schwierig, weil der Arbeitsalltag ist doch unglaublich eng gesteckt und eigentlich habt ihr für sowas gar keine Zeit. Aber Sie haben die Notwendigkeit erkannt, dass wir informieren wollen. Steigen wir doch mal ein, wenn ich selbst betroffen bin oder Angehörige. Angehörige sind ein ganz großes Thema. Was mache ich dann zuerst? Gut, ich habe einen Hausarzt, aber ich, so ist es jetzt, würde ich auch so machen. Ich gehe ins Internet und recherchiere zu dem Thema Pankreas, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Da bekomme ich dann sehr viele Informationen, die meisten sind beunruhigend. Bauchspeicheldrüsenkrebs, auch bekannt als Pankreaskarzinom. Die Krebserkrankung betrifft etwas häufiger Männer als Frauen. Die meisten Diagnosen werden bei Menschen über 60 Jahre gestellt, wobei das mittlere Erkrankungsalter bei etwa 70 Jahren liegt. Jetzt habe ich gelesen, das ist so auch nicht mehr ganz richtig. Dann sucht man weiter. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, stuft das Pankreaskarzinom als eine der aggressivsten und schwerst zu behandelsten Krebsarten ein. Die Prognose für Patienten ist oft ungünstig, da die Krankheit häufig erst in fortgeschrittenen Stadien erkannt wird. Wir haben aus diesem Grund, um einfach mal ein Statement zu machen, als chirurgische Klinik diesen Viscast, haben wir ihn kurz genannt, weil der Name selber wäre jetzt zu lang. Wir haben allgemein Viszeral- und Transplantationschirurgie am Universitätsklinikum Heidelberg wäre einfach zu lang, wie schon gesagt, und deswegen haben wir das hier als Viscast bezeichnet. Und wir haben einfach jetzt hier mal Fragen recherchiert. Wir sind tatsächlich ins Netz gegangen und haben mal geguckt, was interessiert die Leute, welche Fragen werden gestellt, was brennt den Menschen unter den Nägeln. Wollen wir mit den Fragen einfach mal anfangen und die durcharbeiten?
Sehr gerne, vielleicht kann ich noch einleitend sagen, der Punkt, der mir am wichtigsten ist, oder es gibt zwei Punkte, die mir sehr, sehr wichtig sind, was die Diagnose und die Behandlung des Pankreaskarzinoms angeht. Erstens, dass das Entscheidende ist, dass wir Hoffnung vermitteln wollen. Es gibt Hoffnung. Die Prognose hat sich substanziell verbessert in den letzten 10 bis 15 Jahren. Wir haben tatsächlich das erste Mal Medikamente zur Hand, die wir im Zusammenspiel mit exzellenter Chirurgie nutzen können, um Patienten ein sehr langes Leben mit der Krankheit oder auch ohne die Krankheit zu ermöglichen. Das ist das eine. Und der zweite ganz entscheidende Punkt ist, dass wir beim Pankreaskarzinom eine onkologische, also eine Krebserkrankung haben, die ein tatsächlicher Notfall ist. Mit der Verdachtsdiagnose Pankreaskarzinom besteht aus meiner Sicht ein ultradringlicher Handlungsbedarf, der weithin auch bei Kolleginnen und Kollegen noch nicht als solcher erkannt wird. Und das ist mir ein großes Anliegen, das Pankreaskarzinom als onkologischen Notfall zu definieren und zu sagen, wenn man den Eindruck hat, eine Patientin oder ein Patient könnte ein Pankreaskarzinom haben, dann gilt es wirklich schnell zu sein. Es geht um Tage, weil der Tumor sich zumeist bei Diagnosestellung in einer exponentiellen, steilen Wachstumskurve befindet. Geht es um Tage und nicht um Wochen, sondern um Tage, in denen man die Diagnose sichern und eine Therapie beginnen muss. Das ist, glaube ich, etwas, was Land auf Land ab noch nicht sicher in den Köpfen angekommen ist. Und das ist mein wichtigster Appell neben dem Appell, dass es Hoffnung gibt und dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken dürfen und dem Nihilismus verfallen dürfen, insbesondere nicht dem Nihilismus der 90er, 80er, 90er und 2000er Jahre, in denen wir die Krankheit als im Prinzip nicht behandlungsfähig eingestuft hatten. Darüber sind wir weit weg. Es gibt Hoffnung, es ist ein Notfall und wir müssen schnell sein und wir müssen gut sein und wir müssen gut zusammenarbeiten. Das ist für mich die wichtigste Einleitung, wenn wir das Ganze unter ein gewisses Dach stellen möchten.
Das ist der Ansatz, den wir vor über einem Jahr festgelegt haben. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind, glaube ich, beide relativ ungeduldige Menschen. Es geht uns alles nicht ganz so schnell, wie wir es gerne hätten. Aber man muss schon sagen, wir sind schon weit gekommen. Aber es reicht noch nicht. Dieser Podcast ist eine Sache, um das weiter voranzutreiben. In den Antrittsvorlesungen heißt es immer, wenn man eine Universitätsklinik übernimmt als Chef, dann dauert es ungefähr 5 Jahre, bis die Klinik so ungefähr ist, wie man sich das selbst vorstellt. Ich habe das Gefühl, dass Sie das wahrscheinlich schneller schaffen, aber es ist eine sehr anstrengende Geschichte und ich danke, dass die Information für Patienten, Angehörige, aber auch Hausärzte. Wir möchten ja vielleicht auch noch Podcasts machen, die sich eher an Kollegen richten. ein wichtiger Schritt sind, um das anzugehen, um auch das Thema präsent zu machen. Fangen wir einfach mal an. Die Bauchspeicheldrüse selbst. Was hat die eigentlich für eine Funktion in unserem Körper? Was macht die?
Ja, ganz grob gesprochen hat sie zwei Funktionen. Einmal eine sogenannte endokrine Funktion, also sie produziert Insulin und den Gegenspieler des Insulins ist das sogenannte Glukagon. Das sind Hormone, die den Blutzuckerspiegel steuern und sehr eng halten, sodass er mit dem Leben vereinbar ist. Das ist die wahrscheinlich bekannteste Funktion der Bauchspeicheldrüse. Das Fehlen dieser Funktion oder Probleme in dieser Funktion führen unter anderem oder können unter anderem zur Zuckerkrankheit, den Diabetes mellitus führen. Die andere Funktion der Bauchspeicheldrüse ist die Produktion von Enzymen, von Bauchspeicheldrüsenenzymen, die Teile der Nahrung spalten können und besser verdaubar machen können. Beide Funktionen sind sehr, sehr relevant und interessanterweise kann man auch beide Funktionen mit Medikamenten schon seit relativ langer Zeit ersetzen, was nicht heißen soll, dass die Bauchspeicheldrüse an sich ersetzbar wäre.
Okay. Zweite Frage. Wir haben 20, ne? Wir haben also wirklich gearbeitet. Wir haben uns hier was vorgenommen. Zweite Frage. Was ist Pankreatitis und wie unterscheidet sich die akute und die chronische Form?
Die Pankreatitis ist eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und wahrscheinlich ist es so, dass jedenfalls Teile der sogenannten chronischen, also der länger andauernden Pankreatitis durch verschiedene aufeinanderfolgende Episoden der akuten, also der imminenten Bauchspeicheldrüsenentzündung entstehen. Die Risikofaktoren für die akute Pankreatitis sind einerseits tatsächlich Gallensteine, die in den Gallenweg gehen und damit den Ausfluss von Bauchspeicheldrüsenenzymen aus der Bauchspeicheldrüse verhindern, also den dortigen Gang verstopfen, wenn man so will. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man mit verschiedenen toxischen Substanzen, unter anderem Alkohol, auch eine Pankreatitis auslösen kann. Und dann gibt es noch sehr seltene Formen der sogenannten hereditären, also erblichen Pankreatitis, die mit Veränderungen in verschiedenen Genen zusammenhängen. Diese sind aber wirklich selten und sicherlich im einstelligen Prozentbereich zu verorten.
Das ist so typisch für Sie. Ich frage Sie eine Frage und kriege die Antwort für zwei, nämlich was sind die häufigsten Ursachen? Können wir also streichen? Das haben wir gerade schon behandelt. Vier ist ein bisschen allgemein gehalten, aber wir wollen ja auch eine Allgemeinheit erreichen. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn im Wesentlichen?
Also für die akute Pankreatitis gibt es keine wirkliche Behandlungsmöglichkeit. Man kann die Symptome behandeln, je nachdem, wie ausgeprägt die Erkrankung ist. Die Erkrankung kann leider heute immer noch tödlich verlaufen. Also es kann in einzelnen Fällen eine sehr schwerwiegende Erkrankung sein, wenn die Bauchspeicheldrüse dann zum Teil untergeht und sich entzündet oder infiziert wird. Das ist dann ein großes Problem und sehr schwierig zu behandeln. Ansonsten kann man nur sozusagen symptomatisch vorgehen und Flüssigkeit ersetzen, gegebenenfalls vorsichtiger Nahrung zu sich nehmen, bis die Entzündung abgeheilt ist. Wenn der Grund Gallensteine sind für die akute Pankreatitis, dann gilt es auf jeden Fall zügig die Gallenblase zu entfernen, in der die Gallensteine entstehen und aus der die Gallensteine dann auch in das Gallenwegsystem kommen und die Entzündung auslösen. Das ist sicherlich das Wichtigste bei der sogenannten biliären, also durch Gallensteine assoziierten oder verursachten Pankreatitis, muss die Gallenblase zügig entfernt werden, chirurgisch.
Gut, die sechste Frage, da möchte ich auch was dazu sagen, was mir wichtig ist. Die Frage ist, welche Symptome deuten auf eine chronische Pankreatitis hin? Und diese Frage ist für mich wichtig, weil ich hier nochmal ganz klarstellen will. Wir berichten hier, wir machen diesen Podcast auf Basis der Ergebnisse aktueller Forschung aus Ihrem Klinikalltag, aber er soll in keiner Weise dazu ermuntern, irgendwelche Diagnosen an sich selbst zu stellen oder Google-Recherchen zu unterstützen. Also wenn Sie betroffen sind oder glauben, betroffen zu sein, das ist wirklich ganz wichtig. Konsultieren Sie eine medizinische Einrichtung, die dafür gemacht ist und verfallen Sie da nicht in Panik. Ich weiß es von mir selber. Ich bin jetzt nicht mit Pankreas betroffen, aber manchmal ist man halt, sagen wir mal, geneigt, Dr. Google zu fragen, warum man jetzt irgendwie irgendwo was zwickt. Und in den meisten Fällen, muss ich sagen, liegt Google eigentlich falsch. Also die Diagnosen sind zwar wunderbar, aber das ist nicht das, was man hat. Also bitte, dieser Podcast ist nicht dazu geeignet, sich selbst zu diagnostizieren. Das können nur ausgebildete Mediziner. Also gehen wir zurück auf die Frage, welche Symptome deuten auf eine chronische Pankreatitis hin?
Ja, das ist eine schwierig zu diagnostizierende Erkrankung. Die Symptome können sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie ausgeprägt die Krankheit ist. Häufig sind chronische Oberbauchschmerzen das Leitsymptom. Es können aber auch die sogenannte exokrine oder endokrine Insuffizienz dazukommen. Also der Mangel an Insulin und Glucagon einerseits, zur Steuerung des Blutzuckerspiegels, also dass es dann zu erheblichen Schwankungen kommt, zu einem Diabetes mellitus. Und das andere, dass die Verdauung nicht mehr richtig funktioniert und deswegen auch eine möglicherweise auch deutliche Gewichtsabnahme eintritt. Das sind die Zeichen der chronischen Pankreatitis, können leider aber auch Zeichen eines Pankreaskarzinoms sein. Insofern ist dort die Unterscheidung der Diagnose manchmal nicht ganz einfach. Was wir sicher wissen, die chronische Pankreatitis, das impliziert der Name ja schon, ist das eine Erkrankung, die nicht erst seit gestern vorhanden ist, sondern die längerfristig vorhanden ist und die sich auch relativ langsam entwickeln kann, wobei dann die Diagnose mit zunehmender Zeit oder mit zunehmendem Zeitverlauf auch immer eindeutiger wird und irgendwann auch eine Bildgebung zum Beispiel in einem CT Computertomogramm durchgeführt wird und man dann doch tatsächlich dort ganz deutliche Zeichen hat, die für eine chronische Pankreatitis sprechen.
Ja, also zum Thema Krankenhaushygiene, Sie hören es vielleicht, draußen wird der Gang geschrubbt. Es könnte sogar sein, dass das ein Automat ist, ein Roboter. Zu dem Thema werden wir auch nochmal kommen. Also es nützt jetzt gar nichts, da rauszurennen. Aber Sie können sicher sein, die Klinik hier ist sauber. Die wird richtig durchgefeudelt. Mal gucken, wenn er wieder weg ist, aber wir machen einfach weiter und tun so, als ob nichts ist. Gehen wir jetzt tatsächlich mal auf das Pankreaskarzinom, das, was wir alle fürchten, was keiner möchte und wo da wir dann auch sagen, wie sieht es aus, wie entsteht es, was sind die Risikofaktoren und die Symptome und natürlich, wie wird es diagnostiziert?
Ja, das sind jetzt viele Fragen auf einmal, muss man sagen. Grundsätzlich ist es so, dass das Pankreaskarzinom eine relativ seltene Krebserkrankung ist, aber leider in den nächsten Jahren auf Platz 2, wenn man das so will, der krebsassoziierten Todesursachen in Deutschland rücken wird. Das heißt, einerseits es wird etwas häufiger, andererseits heißt es aber auch, dass wir zwar Hoffnung haben, aber viele Patientinnen und Patienten noch die Krankheit nicht überleben. Leider ist es auch so, dass es sehr wenige wirkliche Frühsymptome gibt. Die Krankheit wird häufig in einem sehr fortgeschrittenen Stadium zumeist bereits mit Metastasen diagnostiziert. Es gibt tatsächlich seit neuestem KI-Mechanismen, die eventuell bessere Vorhersagekraft haben als klassische klinische Parameter, aber das ist noch Gegenstand der aktuellen Forschung. Grundsätzlich ist es so, dass die Warnzeichen, leider das sind späte Warnzeichen, aber die Warnzeichen sind Gewichtsabnahme, sind der sogenannte Ikterus, also die Gelbsucht, Schmerzen, Unwohlsein, Nachtschweiß, also klassische Symptome, die auch bei anderen Krebserkrankungen auftreten können, die aber im Speziellen und in der Häufung dann doch mit einem Bauchspeicheldrüsenkrebs assoziiert sein können. Leider gibt es nichts Spezifischeres, gibt auch keine wirklich gut geeigneten Tumormarker und leider schon gar keine Tumormarker zur Früherkennung, wie es etwa fürs Prostatakarzinom des PSA ist.
Ich habe Ihnen drei Fragen zusammengestellt. Das haben Sie gemerkt.
Na klar.
Ich wollte ein bisschen Zeit sparen.
Kein Problem.
Okay, aber ich mache jetzt nur zwei Fragen. Und zwar, ich bin jetzt hier, ich bin bei Ihnen. Oder ich informiere mich darüber, welche OP-Arten es gibt. Und da stoße ich natürlich auf ein paar Fachbegriffe, die mir vielleicht erstmal nichts sagen. Was ist eine Whipple-Operation? Wann wird sie durchgeführt? Und welche Organe werden dabei entfernt?
Ja, die Whipple-Operation ist eigentlich die klassische Operation bei einem Pankreaskarzinom, weil das Pankreaskarzinom zumeist oder in der Mehrheit der Fälle im Kopf der Bauchspeicheldrüse auftritt. Eigentlich müsste die Operation Kausch-Whipple-Operation heißen, weil Herr Professor Kausch aus Deutschland sie als allererstes beschrieben hat und Alan Whipple sie etwas später in den USA nochmals sozusagen neu erfunden hat, in Anführungszeichen. Dennoch hat sich international der Begriff Whipple-Operation eingebürgert. Es ist die, oder diese Operation beinhaltet die komplette Entfernung des Bauchspeicheldrüsenkopfes und des dazugehörigen oder anhängenden Zwölffingerdarms sowie eines Teils des Gallengangs und der Gallenblase. Und dann ist es eben so, dass man eine sogenannte Rekonstruktion durchführen muss. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse muss wieder an den Dünndarm angenäht werden, der Gallengang muss an den Dünndarm angenäht werden und der Magenausgang muss an den Dünndarm angenäht werden. Üblicherweise halten wir es so, dass wir, und das ist der Unterschied zur klassischen Operation, dass wir den sogenannten Pylorus, also den Magenpförtner erhalten, das heißt den gesamten Magen erhalten, ohne Teile des Magens zu entfernen. Das kann in manchen Fällen notwendig sein, wenn das ein großer Tumor ist, der zum Beispiel die Magenhinterwand auch noch betrifft, die ganz nah an der Bauchspeicheldrüse liegt, dann darf man dort natürlich nicht das Risiko eingehen, durch den Tumor zu schneiden oder Teile des Tumors zurückzulassen.
Das hört sich nach einer sehr langen OP an und wenn ich das so höre, dann möchte ich tatsächlich, falls ich betroffen wäre, dass da wirklich Spezialisten dran gehen. Aber trotzdem, OP birgt immer Risiken und Komplikationen. Was könnte eine Whipple-Operation verursachen an Komplikationen?
Ja, also die Whipple-Operation ist mittlerweile in großen Zentren sehr, sehr sicher geworden. Wir haben sehr niedrige Sterblichkeitsraten durch diese Operation. Die sind im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Und ja, es kann Komplikationen geben. Diese sind aber selten und in praktisch allen Fällen durch intensive Versorgung nach der Operation und auch intensive Gespräche und Untersuchungen vor der Operation so gut managbar, dass praktisch alle Patientinnen und Patienten des Krankenhauses dann auch relativ zeitnah, wenige Wochen nach der Operation, auch mit Komplikationen, wenn sie welche haben, dann auch tatsächlich verlassen können und eine gute Lebensqualität nach der Operation haben.
Jetzt schmuggle ich hier eine Frage rein, die habe ich gar nicht auf der Rolle, aber die haben Sie mir eben quasi selbst in den Sinn gebracht. Das Zentrum. Das Zentrum impliziert für mich, dass etwas dort hauptsächlich gemacht wird, dass es oft gemacht wird und von Menschen, die sich mit fast nichts anderem beschäftigen. Können Sie mir dazu was sagen? Weil ich glaube, das ist jetzt auch aktuell mit der neuen Gesetzgebung und überhaupt für Patienten wichtig, dass ich eigentlich weiß, wo komme ich denn hin?
Ja, ich glaube, der Zentrumsgedanke ist ja in vielen europäischen Ländern schon lange implementiert. Deutschland ist da etwas ein Nachzügler, aber glaube ich jetzt auf dem richtigen Weg. Wie Sie sagen, je mehr man eine Sache tut, umso besser tut man sie üblicherweise. Und ganz besonders zeichnet ja die Menschen aus, dass sie Arbeitsteiligkeit beherrschen. Und das gilt auch bei Operationen. Das Entscheidende in der im Zentrumsgedanken ist, dass sie nicht nur eine exzellente chirurgische Therapie machen, sondern die sogenannte perioperative Therapie auch sehr gut beherrschen. Das heißt, die Einschätzung vor der Operation, intensive Gespräche durch verschiedene Berufsgruppen mit den Patientinnen und Patienten und dann die intensive Begleitung auch nach der Operation. Insbesondere dann, wenn Komplikationen auftreten und oder auch um den Verlauf nach der Operation so zu steuern, dass es wieder zu einer guten Lebensqualität kommt und dass die Patientinnen und Patienten die das Krankenhaus zügig verlassen können. Das ist ein ausgeprägtes Teamwork. Alle Berufsgruppen müssen eng zusammenarbeiten, um diesen Erfolg zu ermöglichen. Und das ist etwas, was hier in Heidelberg in exzellenter Weise für Operationen an der Bauchspeicheldrüse vorgelebt wird. Und was aus dieser Institution ein international sichtbares Zentrum gemacht hat, das eben aus diesen vielen verschiedenen Bestandteilen besteht, die unheimlich gut ineinander greifen.
Dann zurück zum Skript. Ich hoffe, die Frau Dr. Klug wird es mir nachsehen, dass ich da was reingeschmuggelt habe. Was ist eine distale Pankreatektomie und wann wird sie durchgeführt?
Ja, die sogenannte distale Pankratektomie oder Pankrazlinksresektion wird bei Tumoren oder Raumforderungen oder auch Zysten im Schwanz der Bauchspeicheldrüse, der etwa 40% der Gewebemasse einnimmt, durchgeführt. Und die ist die etwas einfachere Operation, weil man dort keine sogenannte Rekonstruktion braucht. Man setzt im Prinzip am Übergang vom Kopf zum Schwanz der Bauchspeicheldrüse die Drüse ab und entfernt dann den links gelegenen Bauchspeicheldrüsenschwanz. Das kann unter Milzerhalt durchgeführt werden, in den Fällen, in denen kein Tumor vorhanden ist oder in denen es technisch möglich ist, oder unter Mitnahme der Milz. Das ist auch für Erwachsene praktisch kein Problem, da man dann nach der Operation zwar drei Impfungen braucht für Keime, die üblicherweise in der Milz erkannt und verarbeitet werden, aber darüber hinaus keine weiteren Einschränkungen hat. Also das ist eine Operation mit einem geringeren technischen Aufwand, die auch zumeistens dazu führt, dass man zügiger aus dem Krankenhaus entlassen wird als nach der sogenannten Whipple-Operation.
Dann gibt es ja noch die totale Pankreatektomie. Wann ist die notwendig?
Ja, das ist eine Operation, die wir natürlich versuchen zu vermeiden, was uns aber in vielen Fällen oder in einigen Fällen nicht wirklich gut gelingt. Das ist die komplette Entfernung der Bauchspeicheldrüse, die wir zumeist dann durchführen, wenn sehr große Tumore vorliegen, die auch intensiv mit Chemotherapie vorbehandelt wurden und die einen größeren Teil der Bauchspeicheldrüse einnehmen, insbesondere dann, wenn sie etwa in der Mitte der Bauchspeicheldrüse entstehen und weder eine Whipple-Operation noch eine Pankrazlinksresektion in Frage kommen. Aber wie gesagt, wir versuchen diese Operation zu vermeiden, weil sie unweigerlich zum Diabetes mellitus führt, weil weder Insulin noch Glucagon dann mehr produziert werden können im Körper und daher ersetzt werden müssen. Deswegen die klare Taktik, diese Operation zu vermeiden, aber natürlich, wenn sie onkologisch notwendig ist, um chirurgisch eine Resektion im Gesunden, also eine komplette Entfernung des Tumors zu erreichen, dann muss sie eben durchgeführt werden. Und dann ist auch das Management nach der Operation hier sehr gut, sodass wir die Patientinnen und Patienten mit einer guten Perspektive dann auch und gut gemanagten Blutzucker nach Hause entlassen können.
Wie gesagt, wir sitzen hier in Ihrem Büro und das, was so knautscht, ist der Herr Professor, das bin nicht ich. Wir sitzen hier in Sesseln, ganz locker gegenüber. Und es ist einfach unglaublich, was Sie für eine Energie haben. Ich weiß nicht, ob Ihnen das selber bewusst ist, aber Sie kommen rüber wie ein bis zum Anschlag gefüllter Akku. Sie sitzen da, können kaum still sitzen, Sie beantworten die Fragen, aber Sie haben eine Energie auch für Ihr Fach. Das ist mir jetzt in der Zusammenarbeit seit einem Jahr so richtig klar geworden und auch den Anspruch für diese Klinik zu definieren. Ich habe manchmal das Gefühl, sie platzen da fast. Das ist wirklich so ein Herzensanliegen. Also müssen Sie eigentlich gar nicht sagen. Man merkt es Ihnen an. Da muss man nur ein bisschen hingucken und dann weiß man, was Sache ist.
Ja, das ist ja sicher richtig. Mein Anspruch an mich und auch natürlich an mein Team ist hoch, gar keine Frage. Wir wollen die Behandlung dieser Erkrankung auch mit definieren. Und wir wollen natürlich die bestmögliche Chirurgie durchführen und für viele Patientinnen und Patienten das erreichen, was eine Heilung oder eine Heilung der Krankheit am nächsten kommt. Und dafür bin ich auch bereit, mich maximal selbst zu engagieren. Das ist mein Herzensanliegen, da haben Sie recht, ja.
Ja, man spürt, also ob wir jetzt zusammen im OP stehen oder hier sitzen, das ist omnipräsent. Also ich habe sie eigentlich noch nie ruhig erlebt. Aber gehen wir weiter in den Fragen. Und zwar, jetzt habe ich diese OP hinter mir. Wie sieht denn die Nachsorge aus nach einer solchen OP? Die ist ja auch immens wichtig.
Ja, die Nachsorge ist sehr wichtig. Und ist mittlerweile relativ strukturiert auch national hinterlegt. Und wir versuchen es natürlich so zu machen, da wir viele Patientinnen und Patienten aus ganz Deutschland haben, dass wir ihnen eine Nachsorgeempfehlung mitgeben und dass bei Abweichung von der Norm wir dann sozusagen sekundär noch unsere Meinung abgeben können. Wir haben ein gutes elektronisches System, das uns erlaubt, auch Bilder und Befunde von anderen Kliniken oder niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen zu evaluieren, im Sinne einer Zweitmeinung auch in der Nachsorge, sicherlich auch natürlich vor den Operationen. Und das nutzen unsere Patientinnen und Patienten sehr rege. Wir haben auch einen sehr großen Sprechstundenbereich, in dem wir mehrere tausend Patienten pro Jahr sehen. Und das ist unser Angebot. Und unser Angebot ist natürlich auch, egal wer von wie weit her kommt, bei uns weiterhin in der Nachsorge bleiben zu können. Und das versuchen wir eben durch die genannten Aspekte auch wirklich zu ermöglichen. Und ich glaube, dass es uns auch relativ gut gelingt.
Gut, und jetzt geht es ja viel um das Verdauen. Und da stellt sich natürlich automatisch die Frage, kann ich eigentlich meiner Bauchspeicheldrüse was Gutes tun? Also in der Nachsorge, was spielt da die Ernährung für eine Rolle?
Das ist sicherlich ein sehr guter Punkt. Ernährung spielt wahrscheinlich mit die größte Rolle, weil man doch einen erheblichen Eingriff in den Magen-Darm-Trakt vorgenommen hat mit dieser Operation. Und das ist aber sehr individuell unterschiedlich. Und es geht letzten Endes darum, insbesondere kein Gewicht weiter zu verlieren nach der Operation, sondern das Gewicht zu stabilisieren und vielleicht sogar im Verlauf nach der Operation dann Gewicht zuzunehmen. Das ist eine große Herausforderung. Dafür bedarf es eines sehr professionellen Teams, das die Grundlagen dafür legt. Das versuchen wir hier in der Klinik tagtäglich zu tun und die Begleitung dann auch bis nach Hause über unsere Pflege so durchzuführen, dass wir nicht in eine Situation kommen, in der das mit der Nahrungsaufnahme dann schwierig wird nach der Operation und Patientinnen und Patienten nach einer gewissen Zeit mit einer schwerwiegenden Gewichtsabnahme zu uns kommen. Das würde den Erfolg der Operation extrem behindern und auch die Genesung und auch die weitere Therapie, die häufig notwendig ist, dann deutlich einschränken. Insofern ja, Ernährung ist wahrscheinlich einer der relevantesten Punkte in der Phase nach der Operation, um den wir uns sehr fokussiert kümmern.
Zur 18. Frage. Die traue ich mich kaum zu stellen, weil die ist wirklich umfassend und ich glaube, wir können es ohnehin nur anschneiden. Und da geht es ja schließlich auch darum, inwieweit Forschungsergebnisse dann in die Klinik kommen. Da ist ja auch die Zeitschiene entscheidend, aber vielleicht können wir es mal anreißen, weil die Frage ist sicherlich präsent. Welche neuen Forschungsergebnisse und Behandlungsmethoden gibt es im Bereich der onkologischen Chirurgie der Bauchspeicheldrüse?
Also wir beschäftigen uns ja sehr damit, mit der Frage, wie extensiv muss eine Operation sein, um einen Erfolg darzustellen. Und diese Frage ist immer aktueller geworden, je besser die Chemotherapien wurden und die sogenannten Systemtherapien, also auch Immuntherapien und andere Therapien, die zwar bei der Bauchspeicheldrüse nicht sehr häufig im Moment angewendet werden können, aber wahrscheinlich in Zukunft. Und dort gibt es irgendwie zwei Punkte im Gegensatz zu vielen Erkrankungen, führen wir sogenannte radikalere Operationen durch, weil wir damit eben deutlich mehr Patientinnen und Patienten zu einem Langzeitüberleben nach der Operation verhelfen können. Und da sind wir dabei, unsere Forschungsergebnisse tatsächlich auch weiter auszuwerten und die Therapie noch mehr zu individualisieren, also zu schauen, welche Patienten profitieren von einer radikaleren oder von einer weniger radikalen Operation im Hinblick auf einerseits den Erfolg, was die onkologische Situation angeht, also das Überleben des Krebses und andererseits auch, was die Lebensqualität, die Nahrungsaufnahme, die Bewegungsfähigkeit, die Teilhabe am sozialen Leben ermöglicht. Das sind die großen Forschungsfragen, die wir uns stellen und die wir tatsächlich jeden Tag bearbeiten und wo wir in naher Zukunft hoffen, auch wirklich substanzielle Ergebnisse zu haben, die dann auch nochmal zu Veränderungen in der personalisierten Chirurgie des Pankreaskarzinoms führen.
Das bringt mich wieder zu den letzten beiden Fragen. Wir haben es schon angedeutet. Ich fasse die auch mal zusammen. Wir sind ja nicht nur Körper, Organe, wir haben ja auch ein Herz, einen Geist und da spielen viele Faktoren eine Rolle. Da gibt es Angst, da gibt es Sorge, Hoffnung, nicht nur um sich selbst, sondern zum Beispiel auch um die Frage, ob ich meinen Angehörigen zur Last falle. Wie wird dann auch die Lebensqualität sein? Was kann ich dann eigentlich noch machen? Was nicht oder auf gar keinen Fall? Und auch mal von der psychologischen Seite her ist es eine große Belastung für viele Menschen. Und da wäre natürlich auch die Frage, gibt es denn da Unterstützungsmöglichkeiten für Patienten als auch für Angehörige? Wie sieht es da aus?
Ja, ich glaube, mein Grundansatz ist zu sagen, bei so einer Krankheit, dass es immer irgendwie Hoffnung gibt, bis es keine Hoffnung, wirklich keine Hoffnung mehr gibt. Also man darf den Kopf nicht in den Sand stecken. Wenn man das ein bisschen amerikanisch sehen will, dann muss man kämpfen. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges und das muss man gemeinsam tun. Mir persönlich ist es ein großes Anliegen, mit den Patientinnen und Patienten selbst diese Gespräche zu führen. Ich glaube, es braucht den auch gewissermaßen philosophischen Ansatz dessen, dass man diese Krankheit annimmt, und das ist wahrscheinlich das Allerschwierigste, und sich die Therapieformen dann sucht, die zu einem selbst passen und die auch zu der jeweiligen Krankheit dann gut passen. Und diese Beratung ist eine im engen Sinne wirklich ärztliche Tätigkeit, eine der kernärztlichen Tätigkeiten, und die würde ich für mich auch in Anspruch nehmen. Und ich glaube, diese Beratung ist die allerwichtigste, und dann eben auch nach der Operation diese Beratung auch weiter aufrecht zu erhalten. Das ist, was wir hier in Heidelberg versuchen zu tun. Es gelingt uns nicht immer, aber ich glaube, es gelingt uns sehr oft. Und das ist das Entscheidende, diesen grünen Hoffnungsfaden über die Krankheitsdauer nicht zu verlieren und gemeinsam daran zu arbeiten, Lebensqualität hochzuhalten und auch natürlich die Prognose insgesamt zu verbessern. Das ist, was ich glaube, was das Entscheidende ist und was wir hier gerne tun, was wir auch interprofessionell, also mit allen Berufsgruppen, gerne zusammen tun. Und das macht wahrscheinlich am Ende dann aus, dass man ein sehr gutes Verhältnis zu den Patientinnen und Patienten hat.
Wir sind tatsächlich durch mit unseren Fragen. Herzlichen Dank. Weitere Informationen natürlich: Universitätsklinikum Heidelberg, Webseite ukl-hd.de ist die allgemeine Adresse. Da müssen Sie dann suchen nach dem Professor Michalski im Zentrum der Chirurgie, allgemein Viszeral- und Transplantationschirurgie. Es gibt aber auch, gerade weil das Thema Pankreas so wichtig ist, auch eine eigene Webseite unter dem Logo des Universitätsklinikums. Das Kürzel ist www.epz-heidelberg.de. Und wenn Sie ein bisschen mehr zum Professor Michalski wissen möchten oder auch wissen möchten, ob das alles stimmt, was wir Ihnen da so erzählen, dann können Sie den auf Wikipedia finden. Einfach Christoph Michalski eingeben, dann finden Sie den auch und da können Sie ein bisschen lesen. Im Weiteren ist es natürlich so, dass wir nicht aus der Welt sind. Wenn noch Fragen sind, wenn irgendwas offen geblieben ist, generell der Kontakt zur Klinik ist relativ einfach herzustellen, nicht nur für Patienten, sondern auch für Kollegen. Wir haben Möglichkeiten auch der Zweitmeinung. Also diese Klinik ist offen für Patienten und Kollegen und überhaupt gut zu erreichen. Ja, ich habe das erste Wort gehabt, ich habe die Einleitung gemacht. Das letzte Wort, Herr Professor Michalski, haben Sie.
Ja, lieber Herr Winter, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie Sie es gerade gesagt haben, wir stehen wirklich für Fragen jederzeit zur Verfügung. Wir wissen, dass, wenn einen eine solche Diagnose trifft, dass das ein harter Schlag ist. Das verändert das Leben. Es verändert alles im Leben. Und wir begleiten Sie dabei und wir bieten alle Informationen Ihnen an, egal wo Sie sind. Und wir versuchen, das Ganze so zeitnah wie möglich zu machen, weil wir eben wissen, dass das Pankreaskarzinom ein Notfall ist und dass es nicht nur ein onkologischer Notfall ist, sondern ein ganz persönlicher Notfall. Und dafür stehen wir sehr, sehr gerne jederzeit zur Verfügung. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute diese Podcast-Folge gemeinsam gestalten konnten.
Herzlichen Dank.